Das ist was ich immer faszinierend finde. Loslassen können ist wahnsinnig schwierig. Ist wahnsinnig schwierig. Und wir gerade in Mitteleuropa, habe ich den Eindruck, wir sind da besonders komplex darin. Wir ziehen die Dinge durch, halten an Dingen fest und können nur ganz, ganz schwer loslassen. Das ist natürlich ein Stereotyp, was ich jetzt hier sage. Aber ich habe den Eindruck, dass die Deutschen nicht anders als Österreicher, wir sind da eher bei denen, die lange an den Dingen festhalten. Und es ist auch durchaus auch eine, da ist auch schon was dran. Und das ist auch nicht schlecht per se.
Die Stimme, die du gerade gehört hast, gehört Thomas Fries. Ich hatte bereits vor 2 Jahren das große Vergnügen, mit Thomas Fries sprechen zu können. Damals in der Folge 257 sprachen wir über seine Tätigkeit als CEO bei Tirolit, über Europa, über die Schwierigkeiten, über die Energiekrise, aber auch über seinen Werdegang. Und damals erwähnte er unter anderem, dass er nur Dinge macht, von denen er 100% überzeugt ist. Für Thomas Fries bricht jetzt ein neues Kapitel an. Er kehrt eigentlich zu seinen Wurzeln zurück, und zwar zu den Bereichen M&A und Corporate Finance. Da baut er gerade sein eigenes Unternehmen auf. Und was ihm dabei sehr wichtig ist, ist, dass eben nicht nur Excel-Tabellen eine Rolle spielen, sondern auch die emotionale Seite. Denn er hat eben beide Seiten sehr gut kennengelernt. Und in diesem Gespräch geht es wieder um Europa, es geht um Loslassen, es geht um Entscheidungen, es geht um Firmenübernahmen, es geht um den großen Blick oder wie es um Betriebe steht und auch, welche Fragen sich jede Führungskraft, jeder Geschäftsführer und jede Geschäftsführerin einmal stellen sollte. Und ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit dem Gespräch mit Thomas Fries. Als wir zum ersten Mal miteinander sprachen, Herr Fries, da sagten Sie im Gespräch, dass Sie nur etwas machen, wenn Sie absolut überzeugt davon sind. Warum sind Sie jetzt von Ihrem Schritt überzeugt?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage und das ist auch richtig zitiert. Ich glaube, das Leben ist einfach viel zu kurz, als dass man Dinge macht, von denen man nur halb überzeugt ist. Man kann keine Exzellenz, man kann kein Glück und keine Zufriedenheit finden, wenn man nicht die Dinge tut, von denen man überzeugt ist, dass sie richtig sind. Nur so, glaube ich, das klingt ein bisschen philosophisch, aber ich meine es genau so, nur so schafft man es, dass man einerseits Glück findet in dem, was man tut. Ich sage das ganz bewusst mal so. Und andererseits ist man dann auch noch ganz nebenbei auch noch erfolgreich. Weil ich glaube, wenn man die Dinge tut, die man mit Leidenschaft tut, dann kann man es auch mit, dann wird es auch erfolgreich sein. Das ist der Hintergrund dieser Aussage.
Wenn Sie jetzt auf das blicken, was Sie jetzt machen im M&A-Bereich, Corporate Finance-Bereich, wie sieht da die Exzellenz aus? Wie kann man sich das vorstellen?
M&A-Transaktionen sind vielfältig. Einerseits wird viel zu sehr betont, der Aspekt, der natürlich wichtig ist, das ganze Thema Bewertung, Transaktionsbegleitung, Verhandlung, all diese Themen sind natürlich wichtig und sind auch der Kern einer Aufgabe eines M&A-Beraters. Was aber im Parallel aus meiner Sicht noch dazukommen muss, damit es wirklich exzellent ist, ist das, was jenseits der Zahlen und jenseits eines durchorganisierten Standards passiert. Und das ist, dass man den emotionalen Faktor gerade bei M&A-Transaktionen und gerade bei Nachfolgethemen nicht unterschätzen darf. Ja, also wenn eine Familie seit vielen Generationen oder auch nur seit einer Generation ein Eigentümer ein Unternehmen aufgebaut hat und dann vielleicht aus Altersgründen oder aus anderen Gründen das Unternehmen veräußern möchte, dann ist es mehr als nur eine Frage dessen, was er dafür bekommt und wer der Käufer ist und warum und das alles jetzt irgendwie zusammenpasst, sondern das ist eine hochemotionale Sache, die selten zugegeben wird, aber es ist eine hochemotionale Sache, wo es enorm wichtig ist, dass man eben nicht mit der Excel-Tabelle hingeht, sondern auch diese Emotionalität an der Stelle versteht und damit umgeht. Und ich glaube, dass mit einer gewissen Erfahrung, die ich jetzt habe, an beiden Seiten des Tisches zu sitzen oder gesessen zu haben, einerseits als Investmentbanker, andererseits auch als Industriegeschäftsführer und Vorstand und auch als Investor, das glaube ich, dass das mich in die Lage versetzt, besser zu verstehen, was der Kunde, möchte, was der Unternehmer möchte und das auch in den täglichen Verhandlungen, die ja wie in einer M&A-Transaktion immer natürlich regelmäßig stattfinden, das auch rüberzubringen und damit die ganze Transaktion auch dann hoffentlich erfolgreicher zu machen.
Ist die Emotionalität das Komplexeste am Geschäft?
Gute Frage. Ich würde behaupten, ja. Und ich glaube, dass diese Emotionalität, die ja bei uns im Geschäftsleben sehr, sehr gerne geleugnet wird, weil es wirkt ja so unprofessionell, wenn Leute behaupten, ich bin da emotional oder wenn über jemanden emotional geurteilt wird, dass er emotional sei. Natürlich sind wir at the outside. Alle rationale Betriebswirte, die die Dinge nach nackten Tatsachen und Zahlen beurteilen. Und natürlich ist das der Kern der Sache. Also das will ich ja gar nicht leugnen. Im Gegenteil, das ist ja so. Das muss ja auch rational stattfinden. Wenn es nur emotional wäre, wäre es ja nicht mehr steuerbar. Aber der emotionale Teil, der wird systematisch im gesamten Geschäftsleben unterschätzt. Auch das Thema Bauchgefühl. Kann ich mit jemandem? Passt es für mich zusammen? Kann ich es rationalisieren für mich, was hier passiert? Und sehr oft sind Verkäufer oder Transaktionen im M&A-Bereich auch Verkäufer nicht immer einfach zu entscheiden, nur auf Basis eben der Fakten. Sehr oft kommt der Fall vor, dass der Käufer oder Verkäufer sagt, da stimmt irgendwas nicht für mich. Das passt irgendwie nicht zusammen. Und ich habe da kein gutes Gefühl dabei, obwohl alle Eckpunkte, die objektiven Eckpunkte gut sind und zusammenpassen und eigentlich es keinen Grund geben sollte, hier ein schlechtes Gefühl zu haben. Da ist oft auch ein Bauchgefühl dabei, das dann sagt, irgendwas ist da nicht ganz in Ordnung. Ich hatte das einmal wirklich den Fall, dass eine Transaktion hervorragend aussah, es hat alles gepasst, der Preis hat gepasst, die Verhandlung hat gepasst, der Vertrag war dann auch im Entwurf in Ordnung. Und dann im Verlauf der Verhandlung später kam so ein Disconnect hinein, der nicht mal sich festgemacht hat an irgendwie einen harten Fakten, sondern der so, das waren so Kleinigkeiten, wo man gemerkt hat, das klickt nicht, das funktioniert so nicht. Da haben wir andere Vorstellungen darüber, wie so eine Zusammenarbeit aussehen soll in der Zukunft. Und das hat dazu geführt, in der Tat, dass wir dann, das war ein Team, ich war dabei, dann entschlossen haben, uns das nicht zu machen. Einfach deswegen, weil wir gesagt haben, das passt nicht zusammen. Ja, und das war, hätten wir das in eine ganz objektive Matrix pressen müssen, hätten wir es natürlich gemacht, weil so ist es nun mal, da macht man eine Matrix und macht dann Pluses und Minuses und warum das wohl so ist und warum der andere jetzt irgendwie nicht so passt. In Wahrheit startet es mit einem schlechten Bauchgefühl, wo du sagst, irgendwas ist hier krumm und dann wird es halt rationalisiert. Ja, also ich will jetzt nicht die große Lanze brechen für die Emotionalisierung unseres Businesslebens, aber es, ich möchte eine Lanze brechen dafür, dass wir darauf achten sollten, generell, und es trifft eben auch für M&A-Transaktionen zu, dass die Dimension eben nicht nur eine sachliche, objektive ist, sondern dass es auch durchaus sehr viele Layer darunter gibt, eben auch die emotionale.
Wie blicken Sie derzeit auf den Markt von M&A? Weil ich glaube, viele Unternehmen, wie Sie ja angesprochen haben, haben ja ein Generationsthema, wo die nächste Generation nicht unbedingt übernehmen möchte, ganz andere Vorstellungen hat, vielleicht auch gar nicht bereit ist. Ist das jetzt eigentlich so der richtige Zeitpunkt für Sie oder wie blicken Sie jetzt generell auf den Markt?
Das ist eine sehr breite Frage und da muss ich ein bisschen ausholen. Ja? Also man muss zunächst einmal trennen in dem Markt. Im Großen haben wir die Situation, dass wir sehr, sehr, sehr viele Nachfolgefragen haben, die nicht in Wahrheit nicht gelöst werden können in dieser Summe, wie sie jetzt anliegen. Das sind sehr oft die vielen, vielen kleinen Betriebe, Einzelhandel, Gaststätten, Kfz-Betriebe, Reparaturwerkstätten, das Rückgrat der kleinen und mittleren Betriebe, wie sie in Deutschland oder im Dachraum, auch in Österreich eben, das Rückgrat der Communities und der Gemeinden bilden. Hier haben wir sehr oft ältere Eigentümer, die in der Tat sich schwer tun, Nachfolger zu finden, weil die eigenen Kinder oft nicht wollen. Die haben gesehen, wie Vater und Mutter 12, 14, 16 Stunden inklusive Wochenende im Geschäft gestanden sind. Es zum gewissen Wohlstand gebracht haben, zweifellos, das war auch möglich. Und die aber jetzt sehen, ich bin nicht bereit, die 12, 14, 16 Stunden noch zu investieren, erst recht nicht angesichts der Aussichten in der Zukunft, die dieses Business bringt, denn die goldenen Jahre bei vielen Businesses sind eben auch vorbei. Kann man nachher vielleicht nochmal dazu kommen. Das ist ja auch mein Lieblingsthema, auch im letzten Podcast mit ihm gewesen, dass es die Jungen einfach schwerer haben als wir Alten früher. Also deswegen M&E-Markt, wenn ich jetzt mal sage, der Nachfolgemarkt für vor allem in kleinere Unternehmen, das ist schon sehr schwer. Und da musste wirklich im Umfeld im Idealfall jemand haben, ein Mitarbeiter, Kinder, nahe Wettbewerber, die solche Themen dann auch gut lösen können. Wenn man von etwas größeren Firmen spricht, also mittleren und größeren, hängt es natürlich sehr stark davon ab, in welchem Markt die sich befinden. Und da haben wir natürlich ganz, ganz viele unterschiedliche Situationen. Ich komme zum einen auf die Firmen, an denen es auch keinen Mangel gibt an verkaufswilligen Firmen. Das sind vor allen Dingen die jetzt im Problem sind. Und da gibt es viele Situationen, die natürlich Opportunitäten für Käufer bieten, aber gleichzeitig auch sehr viel Risiken. Ich nenne nur mal das bekannte Thema Automobilzulieferer. Automobilzulieferer im Moment ganz, ganz schwierig in Europa. Es gibt natürlich auch dort ein paar Perlen, wie immer. Es gibt auch dort gesunde Firmen, wie immer. Aber im Großen und Ganzen tun die sich natürlich sehr, sehr schwer aufgrund der Situation mit dem Verbrennerverbot, mit Konjunktur in Europa, mit Fokussieren auch auf den Verbrenner und mit der Konkurrenz aus China. Also alles zusammen führt natürlich dazu, dass die bekanntermaßen Automobil- und Automobilzulieferer gewaltig unter Druck sind, sodass da auch viel Angebot auf dem Markt ist. Und man muss, und dieses Angebot findet aber nicht immer Käufer. Klar. Gleichzeitig, und jetzt bleiben wir mal kurz bei dem Markt und ähnliche Märkte. Das betrifft ja nicht nur den Automobilzuliefermarkt, sondern betrifft auch die Maschinenbauer sehr stark. Maschinenbauer sehr stark unter Druck aus China. China hat jahrzehntelang Maschinen aus Europa importiert und hat sie dann kopiert, teilweise sogar besser gemacht und vor allem billiger gemacht. Also dass auch heute die Maschinenbauer sehr stark unter Wettbewerb aus China stehen, und da reden wir nicht von 10-20% Kosteneinsparung, sondern da reden wir von 50-80% Kosteneinsparung zu einem europäischen Modell. Da reden wir wirklich von Dimensionen. Das setzt natürlich Maschinenbauer unter Druck, die im Übrigen auch sehr stark wieder vom Automobilmarkt auch oft abhängen. Also Europa ist nun mal leider auch ein stark automobilzentristischer Markt und viele Industrien hängen da einfach indirekt mit dran. Also Maschinenbau, auch viele Firmen am Markt. Und auf der anderen Seite haben wir dann die Situation, und das wäre die Hoffnung, und das passiert aber auch, dass es Firmen gibt, vor allen Dingen im Ausland, die hier und da Opportunitäten sehen, wie sie trotz schwierigem Umfeld in Europa investieren können und nutzen, dass in Europa doch noch viel Innovation, gerade auch in diesen Märkten, herrscht und Innovationskraft herrscht. Und die gleichzeitig natürlich den Zugang nach Europa haben wollen. Da kommt natürlich Indien jetzt ins Spiel. Indien ist ein großer Markt und die Inder können produzieren, die können auch gut produzieren, die können vor allem günstig produzieren. Es gibt das neue Freihandelsabkommen, wie wir alle wissen, mit der EU. Das führt dazu, dass die Zölle praktisch abgeschafft werden oder auf ganz niedriges Niveau gehen, 5% meistens oder drunter. Das führt dazu, dass die Märkte näher zusammenrücken und dass Indien jetzt als Käufer in Europa für M&E-Transaktionen plötzlich interessant wird. Gerade ein Gespräch gehabt dazu und bin gefragt worden, ob ich da nicht unterstützen kann. Also es gibt in der Tat dort schon viel Interesse, dann in diesen europäischen Markt reinzugehen. Ja. Also das ist so mal, jetzt haben wir nur noch mal zwei Teilaspekte gerade, konnte ich hier abdecken. Also wie gesagt, Nachfolge bei kleineren Unternehmen schwierig, aber machbar, aber eben anders machbar als bei eben etwas größeren Unternehmen. Dort allerdings muss man sehr genau auf die Branche schauen. Und abhängig, wie die Branche ist, gibt es ganz viel Nachfrage und ganz viele Möglichkeiten oder eben sehr, sehr verhaltene Nachfrage.
Wenn man die M&As vom Ausland betrachtet, also angenommen jetzt Unternehmen in Indien oder aus Indien erwerben Unternehmen in Europa dazu, ist das gut für Europa oder schlecht?
Es ist, es ist, es, es kann so einfach schwarz-weiß nicht beantwortet werden. Grundsätzlich, und da bin ich ja Libertärer, grundsätzlich ist es ein gutes Zeichen, wenn Unternehmen aus dem Ausland bei uns investieren möchten, was ja nichts anderes ist, wenn ich eine Firma kaufe. Ja, das ist, wenn die eine Firma kaufen, glauben die mal grundsätzlich daran, dass diese Firma eine gute Firma ist und dass der Markt, in dem diese Firma tätig ist, offensichtlich ein Markt ist, der für die attraktiv ist. Das ist mal grundsätzlich der gute Part. Denn die Alternative wäre, dass diese Firma, die zum Verkauf steht, eben keinen Käufer findet und keinen Nachfolger findet und dann sieht es sicher nicht besser aus. Ja. Oft sind sie auch, oder manchmal sind sie auch schwierige Situationen, wo sie die Firmen schwer tun, brauchen deswegen einen Investor oder müssen gerettet werden durch ein ausländisches Unternehmen. Auch da ist es natürlich vorteilhaft, wenn jemand reingeht und die Firma dann rettet. Wir haben es ja bei KTM jetzt gerade gesehen. Und da sehen wir aber auch natürlich am Ende des Tages alle Aspekte davon. Jetzt mal weg von KTM wieder, aber ganz grundsätzlich ist es im Prinzip ein gutes Zeichen. Aber ja, natürlich ist es so, dass es einen Unterschied macht, ob ich von einem ausländischen Konzern gehalten werde oder ob eine inländische Familie mich hält. Ja, und das kann beim ausländischen Konzern manchmal gut gehen und dann wachse ich und dann werde ich mit Finanzmitteln unterstützt und ich bin ein Hub, der mich dazu führt, der mich in die Lage versetzt oder ich werde in die Lage versetzt von dem Konzern, dass ich mit diesem Hub wachse und aus dem was machen kann. Das geht und da gibt es auch genug Beispiele dafür, wo das wunderbar funktioniert und für viele Jahrzehnte funktioniert hat. Das ist der gute Teil, aber es kann halt auch genau umgekehrt sein, dass man halt feststellt, dass die Kulturen nicht zusammenpassen und dass der ausländische Konzern eigentlich nur vorhat, die Vertriebswege zu nutzen, die Vertriebswege zu akquirieren, die diese Firma mitbringt und dann relativ früh oder später die Produktionsaktivitäten im Land oder in Europa dann einfach zurückfährt. Klar, die Gefahr besteht. Ja. Aber man muss ja immer denken, weißt du, am Ende des Tages sind Unternehmen da, damit sie profitabel wirtschaften. Ja. Und wenn die europäische Unternehmung etwas zu bieten hat, was europaspezifisch noch geboten werden kann, eine gewisse Innovationskraft in Nischen noch. Ja, es ist ja in vielen Teilen verloren gegangen, da können wir auch darauf eingehen. Aber die Innovationskraft, ein unfassbarer Pragmatismus, der in Europa herrscht im Vergleich zur Welt. Also wir haben zwar eine riesige Bürokratie, aber die Menschen selber sind sehr pragmatisch. Und das zeichnet uns durchaus aus im Vergleich zu anderen Ländern. Und wenn man das alles... Und eine hohe Effizienz, weil die Leute sehr konzentriert, weil die Mitarbeiter, die Menschen sehr konzentriert an Aufgaben arbeiten. Also wenn man die Wertschöpfung sieht, zum Beispiel von europäischen Firmen, dann ist die sehr, sehr hoch im weltweiten Vergleich. Das ist schon wie also Wertschöpfung aus Gewinn und Lohnkosten, dann ist das sehr, sehr hoch. Ja. Aber es kommt halt kein ausreichender Gewinn raus, um quasi Innovationen in der Geschwindigkeit zu unterstützen, wie es eigentlich notwendig wäre, um im Weltmarkt bestehen zu können. Aber das ist noch ein ganz anderes Thema, da haben wir beim letzten Mal auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Da können wir aber auch gerne noch drauf eingehen, wenn Sie möchten.
Was mich jetzt interessieren würde in Bezug auf Europa, wie behalten wir eigentlich die Souveränität? Also und vor allem ja, dass wir auch attraktiv bleiben, um Zukäufe zu tätigen, auch inland. Braucht man ja Innovation am Ende des Tages. Aber Sie haben ja gerade angesprochen, dass das ja zunehmend schwieriger wird.
Ja, es ist letztlich das ganz, ganz große Thema. Ja, also wir haben immer weniger, leider immer weniger zu bieten einem ausländischen Investor. Wenn Sie jetzt sagen, ich bin jetzt agnostisch meiner Region gegenüber, sondern ich sage einfach, ich gehe dorthin, wo ich mit meiner Investition den größten Nutzen für mich stiften kann, dann hat Europa eigentlich immer weniger zu bieten. Was ist auf der Negativseite? Das kennen wir zu Genüge. Auf der Negativseite ist eine wirklich mittlerweile überbordende Bürokratie. Die erdrosselt die Unternehmen. Ich finde, das beste Beispiel ist immer die KI. Aus China und USA und auch ein paar anderen Ländern kommt die KI und die wird immer besser. Und aus Europa kam, bevor überhaupt das erste KI-Unternehmen von nennenswerter Größe entstanden ist, gab es schon die KI-Regulierung. Ne? Also Europa hat die Regulierung und im Ausland wird die KI gemacht. Wir können so nicht weitermachen. Die EU ist komplett aus dem Ruder gelaufen und was die Bürokratie anbelangt. Und das ist ein richtiges Problem. Und wir denken immer noch, das ist das große Friedensprojekt. Ist es natürlich auch gewesen und immer ist es immer noch. Natürlich, aber die Bürokratie hat mittlerweile Ausmaße angenommen. Auch die Geschwindigkeit, mit der die Bürokratie immer neue Dinge erfindet, hat Ausmaße angenommen, dass wenn Sie das vom Ausland betrachten, ich habe viel im Ausland zu tun, ob das USA ist, ob das Indien ist, ob das China ist, ob das andere Länder sind, die schauen da mit Entsetzen drauf, mit Entsetzen. Ja, und uns ist es gar nicht so bewusst, was das eigentlich alles ausmacht. Ja. Also Bürokratie ist ein Riesenfaktor. Der andere Faktor sind natürlich diese riesigen Abgaben und Steuern, die sie überall haben. Es ist ja nicht nur auf den Lohn beschränkt, ja, der ja, wo sie faktisch schon beim mittleren Einkommen, inklusive Sozialabgaben 50% und mehr abliefern müssen an den Staat. Das war ja alles ganz anders in den 70ern. Da haben sie 20-30% abgegeben. Und das ist in anderen Ländern immer noch so. Ja, in den USA, in manchen Bundesländern ist es immer noch so. Und in vielen, vielen anderen Ländern, von Dubai rede ich schon gar nicht. Da haben sie das nicht. Ja, da geben sie einfach, und mittlerweile geben wir gerade in Österreich gibt der Bürger einen riesen Betrag an Steuern und Abgaben dem Staat und denkt, das sei normal. Ja, das ist nicht normal. Das ist nicht normal. Das ist ein Riesensummen. Ja, das endet ja nicht beim Lohn und bei den Sozialabgaben. Es geht ja weiter bei der CO2-Abgabe an der Tankstelle, bei der Mineralölsteuer, bei der motorbezogenen Kfz-Steuer, bei der Nova, bei der Mehrwertsteuer. You name it. Im Prinzip arbeitet der Mensch länger für den Staat und die Abgaben als für sich selber. Und das ist kein naturgegebener Zustand. Wir denken immer nur, das sei so, weil uns regelmäßig eingeredet wird, es muss so sein, weil wir sind so ein toller Sozialstaat. Sind wir auch, aber er ist überdehnt und er drückt und er drosselt mittlerweile sämtliche unternehmerische Initiative. Und das ist ein echtes Problem. Also Bürokratie ist ein Problem, die Steuerlast ist ein Problem und die ist ein Riesenproblem, weil das bewirkt, dass die Leute kein Geld übrig haben, um sich selber um ihre Interessen zu kümmern, um was anzusparen, um was selber zu wagen, um was zu tun. Das erdrückt ja auch und erdrosselt ja auch die unternehmerische Initiative. Wenn ich weiß, ich muss 50% abgeben und wenn ich weiß, das irgendwie ist alles schwierig und da ritt mir jeder rein und da kommt der Arbeitsinspektor und dann habe ich vor dem Arbeitsgericht wieder ein Problem, weil irgendein Mitarbeiter immer nie kommt und ein Problem. Also egal, wo sie sind, die Bürokratie und die Steuer- und Abgabenlast erdrückt sie als Unternehmer und es nimmt ihnen ganz, ganz viel Energie weg. Ja, das soll man nicht unterstellen. Es nimmt ganz, ganz viel Energie weg, die sie an anderer Stelle viel besser einsetzen können. Wenn sie da in Dubai sind oder in den USA oder in China oder in Thailand meinetwegen oder in anderen Ländern, dann ist diese Art von Energieraub nicht da. Ja, und sie haben Zeit für andere Dinge auf dem Kopf. Und es ist, wir sind Menschen, wir haben vorher von Emotionen gesprochen. Das selbstverständlich macht das was mit Unternehmern und mit Menschen, wenn sie das Gefühl haben, kriege ich nur Knüppel in die Beine geschmissen. Es wird alles nur schwieriger, die Abgabenlast wird immer größer. Natürlich macht es was mit den Menschen. Natürlich frustriert das. Und natürlich ist es nicht gerade ein Umfeld, bei dem sie das Gefühl haben, ja, wow, das ist toll, das ist eine Aufbruchstimmung, da gebe ich jetzt Gas. Ja. Das ist das, was Europa, das ist das Problem. Und dann haben wir natürlich der dritte Punkt ist, wir haben natürlich ganz, ganz viele Trends komplett verschlafen. Auch aus den Gründen, die ich vorher genannt habe. Und das ist zum Beispiel, wir sind ja nirgendwo mehr richtig stark. Wir sind stark bei Automobil im Verbrennerbereich. Da wissen wir, was passiert ist. Da haben wir noch sicherheitshalber von unserer Regierung noch und der EU noch beschlossen, dass wir die Verbrenner auch noch verbieten. Das ist echt super. Wir verbieten das einzige Produkt in Europa, das noch funktioniert, verbieten wir auch noch. Ja, so wie man immer die Pferdedroschen früher verboten hätte, damit sie schneller verschwinden. Das ist völliger Blödsinn, aber wir haben es halt gemacht. Das wird noch ein paar Jahre wunderbar laufen oder vielleicht sogar noch länger. Ja, und was ist noch? Der KI sind wir nicht drin. Software haben wir nur ein paar Leuchttürme à la SAP, das war's. Wir sind in der Digitalisierung, Internetfirmen, Internethandel, Amazon gibt's nicht in Europa. Es gibt keinen. Also egal, wo du hinschaust, überall, in allen Branchen hängen wir hinten dran. Pharmazeutik sind wir selbst hinten dran. Pharmazie, haben wir zwar ein paar Firmen. Ja, da gibt's ein paar, das weiß ich schon. Aber es ist ja auch ein Armutszeugnis, dass wir Pharmazeutika, Grundstoffe oder klassische einfache Arzneimittel gar nicht mehr aus Europa kriegen. Ja, also Ibuprofen, klassisches Schmerzmittel, das gibt's nur noch aus Indien. Ja, lässt sich aus zwei Fabriken. Ja, das haben wir gar nicht mehr. Ja, und wir haben das alles schleifen lassen. Ja, und haben das ganze Geld verschleudert für alle möglichen Leuchtturmprojekte. Eines davon ist meine in Anführungszeichen geliebte Energiewende, die uns Billionen kostet. Den Leuten
Milliarden aus der Tasche zieht über Steuern und Abgaben und zu viel zu hohe Strompreise, die ihnen anderweitig wieder fehlen, ja, die sie anderweitig ausgeben könnten, die sie für ihre Altersversorgung investieren können und so weiter. Und das alles rächt sich jetzt. Ja. Wir haben das Geld verschleudert, wir haben unsere Kultur vergammeln lassen, wir haben Bürokraten übernehmen lassen und wir haben zugelassen, dass wir immer weniger unternehmerische Initiative zulassen. Im Gegenteil, ist sogar verteufeln. Wir reden von Vermögensteuer, wir reden von allen möglichen Dingen, die Gift sind für Investoren und sind der Meinung, das wäre eine gute Idee. Und jetzt zahlen wir den Preis dafür. Ja, das ist so einfach ist das. Und es ist schade. Es ist leider so. Ja.
Von außen betrachtet ist meine Wahrnehmung, dass Sie ja eigentlich dabei helfen, dass Europa wieder stärker wird, oder? Also wenn sich ja Allianzen bilden und wenn Unternehmenszukäufe stattfinden, zum Beispiel europäisches Unternehmen kauft europäisches Unternehmen, dann hat man ja den Nutzen, dass man, ist jetzt klein gedacht, ja, man kann dieselbe Technik verwenden, man kann dieselben Plattformen verwenden, man kann Dinge zusammenbündeln und das würde ja zu Einsparungen führen, unter Anführungsstrichen, was dann wieder dabei helfen könnte, Innovation zu schaffen, oder? Weil man ja auf dieselben Ressourcen zurückgreifen kann und mehr Geld, mehr Liquidität für Innovation wieder nach vorne bringt und auch die Allianz im Sinne von gemeinsam sind wir stärker, da kann man dann auch gestärkter als gemeinsames Unternehmen wieder nach vorne gehen, oder?
Das ist ganz, da haben Sie ganz sicher recht und das ist auch ein guter Teilaspekt dessen, was ist. Ich würde den Schritt weitergehen. Je effizienter und je glatter und smoother wir sozusagen es schaffen, Kapitalmärkte zu gestalten, da ist ja Europa auch nicht sehr stark. Ja, und der M&E-Bereich ist ja nur ein Teil der Kapitalmärkte. Das ist der Teil, der sozusagen handgestreckt funktioniert, während die großen Kapitalmärkte, Marktelemente, Börse und so weiter natürlich eine ganz andere Dimension und eine andere Strukturierung haben. Es ist sicher immer hilfreich, wenn Kapital grundsätzlich flexibel, liquide und die Möglichkeit hat, von einem Ort zum nächsten zu gehen, weil das Dinge eben erleichtert. Es ist eben gut, wenn ein Unternehmer sein Unternehmen verkaufen kann und relativ einfach verkaufen kann, sich Kapital dadurch schaffen, sich Cash dadurch verschaffen kann und mit diesem Geld wieder anderweitig umgehen kann. Er könnte ja vielleicht damit zum Beispiel, ja, ich habe das selber auch gemacht, er könnte damit zum Beispiel auch junge Unternehmen fanden und dafür sorgen, dass wieder junge Unternehmer in der Lage sind, zu wachsen und neue und innovative Technologien in den Markt zu bringen. Würde der Unternehmer sein Unternehmen nicht verkaufen können, sondern müsste in der Tat dann, weil es eben nicht geht oder weil es alles furchtbar schwierig ist oder weil die Kapitalverkehrskontrollen wären, wie sie wären. Also wäre es nicht möglich, das einfach zu tun oder wäre es sehr erschwert oder sind die Märkte dann ganz kompliziert oder wären diese Märkte kompliziert, dann natürlich würde der in diesem hypothetischen Fall der Unternehmer, das Unternehmen nicht verkauft bekommt aus diesen Gründen, dann sitzt er auf dem Unternehmen und muss irgendwie schauen, dass er es irgendwie löst. Das ist sicher nicht die beste Lösung. Und da würde er halt dann schauen, dass er seine Dividenden erhöht, um über die Zeit dann Cash rauszuziehen. Da würde er nach und nach den Mitarbeiter abbauen, um den Gewinn zu erhöhen. Und dann würde er halt über 10 Jahre das Geld aus dem Geschäft ziehen und irgendwann macht das Ding halt zu. Ja, das ist sicher die zweitbeste oder die drittbeste oder gar keine gute Lösung. Im Vergleich dazu, dass er es an jemanden verkauft, der damit wirklich was anfangen kann. Und da haben Sie völlig recht. Wenn das dann ein Europäer ist, wo wir dann Synergien haben, so nennen wir das, wo die zusammenpassen und die bestimmte Kostenstrukturen zusammenlegen können, dann wird diese Firma natürlich besser und dann ist allen geholfen. Das ist völlig klar. Ja, natürlich.
Und da sind wir auch wieder beim Loslassen, oder? Weil auch bereit sein, diese emotionale Ebene, auch dann, wenn man das Geld hat, auch wieder loszulassen, um wieder in neue Ideen zu investieren. Und da würde mich interessieren, wie haben Sie das jetzt gemacht? Also wie lassen Sie los und sagen, ich mache jetzt was Neues, ich weiß, was ich kann, ich gehe nach vorne? Und weil das ist ja auch so eine Komponente, oder? Sie könnten ja jetzt nichts tun. Unterstelle ich einfach.
Das stimmt. Es wäre mir ein Horror. Aber Sie haben natürlich völlig recht. Das ist was ich immer faszinierend finde. Loslassen können ist wahnsinnig schwierig. Und wir gerade in Mitteleuropa, habe ich den Eindruck, wir sind da besonders komplex darin. Wir ziehen die Dinge durch, halten an Dingen fest und können nur ganz, ganz schwer loslassen. Das ist natürlich ein Stereotype, was ich jetzt hier sage. Aber ich habe den Eindruck, dass die Deutschen nicht anders als Österreicher, wir sind da eher bei denen, die lange an den Dingen festhalten. Und es ist auch durchaus auch eine, da ist auch schon was dran. Und das ist auch nicht schlecht per se, ja, weil das macht auch mal persistent an was dranbleiben und auch mal jahrelang an einem Thema zu arbeiten, bis es zum Erfolg kommt. Das ist so diese Tüftlermentalität. Ja, ich selber komme ja aus dem Schwabenland. Das ist so, da sind so Tüftler und scharfe Häuserbau. Da gehst halt langfristig an die Dinge ran. Und da ist es natürlich schädlich, wenn ich in 2-3 Jahren schon wieder loslasse. Das ist natürlich, hat auch seine Nachteile. Auf der anderen Seite schaue ich mir dann aber gerade angelsächsische Länder an als Beispiel, die durchaus, und ich denke jetzt an Amerika, in Teilen ja, erfolgreicher sind als wir. Ich würde es nicht durchgängig unterschreiben, aber in weiten Teilen erfolgreicher sind als wir wirtschaftlich. Da sehe ich halt, da fällt das Loslassen leichter, weil dort eben die Wirtschaft auch insgesamt, die Gesellschaft insgesamt viel dynamischer ist. Und weil ich weiß, dass wenn ich was dort loslasse, dann ist morgen mit höchster Wahrscheinlichkeit schon was anderes Interessantes oder da, mit dem ich wieder anfangen kann. Da ist es auch kein Makel, wenn ich zu früh auch mal loslasse. Und das ist sicher ein Vorteil, den die Länder haben. Und wenn ich es jetzt mal auf die persönliche Ebene ziehe, auch hier wieder als generelle Aussage, ich glaube, es ist gut, Dinge loszulassen, wenn man merkt, man wächst an der Aufgabe nicht mehr, an der man gerade ist. Das klingt jetzt irgendwie auch wieder philosophisch, ein bisschen esoterisch, aber ich glaube zutiefst daran, dass es nur dann Spaß macht und wenn man nur dann wirklich erfolgreich sein kann, wenn man an irgendeinem Punkt mal sagt, so, das war's jetzt, das war jetzt gut, das hat Spaß gemacht. Wenn man dann das Gefühl bekommt, ups, jetzt sollte man was anders geben. Irgendwo ist diese eine Idee in mir, die auf der Schulter sitzt und die ganze Zeit ins Ohr flüstert, dann ist die wahrscheinlich, oder dann ist es eine gute Idee, mal zuzuhören und möglicherweise auch den Sprung zu machen. Da habe ich leicht reden. Ich habe natürlich schon ein gutes Stück meines Lebens und meiner Karriere auch schon verbracht. Das ist natürlich für junge Leute schwieriger, weil wenn du springst, hast du halt auch nicht so die Basis. Auf der anderen Seite hast du noch viele Jahre vor dir, wo du einen Fehler vielleicht auch mal auch wieder ausgleichen kannst. Insofern, in Zweifel, also ich habe die Erfahrung in meinem Leben gemacht und ich habe das ein oder andere Mal auch mal einen Turn gemacht. Ich war Banker, dann war ich CFO in der Baunebengewerbe, dann war ich im Medienbereich, dann war ich jetzt bei Turolit. Und ich habe festgestellt, jedes Mal, wenn ich dann eine Tür zugemacht habe, dann ist wirklich, und der Spruch stimmt wirklich, da ging eine andere Tür wieder auf, aber nicht vorher. Das ist ganz interessant. Also es geht erst die Tür auf, wenn die andere zu ist. Ja? Und dann passiert was, dann passiert auch was mit einem selber. Und das ist unfassbar spannend. In der Phase bin ich jetzt gerade drin. Wie ja bekannt ist, bin ich bei Tirolit nicht mehr dabei. Ich habe meinen Vertrag nicht verlängert. Und es passiert gerade was ganz, ganz Spannendes mit meiner neuen Firma, dass ich jetzt viele, viele Gespräche führe, viele, viele Ansätze habe, die mir Freude bereiten und wo ich das Gefühl habe, das ist jetzt was, wieder mal was Neues für mich, obwohl ich es vor 20 Jahren schon mal gemacht habe, für sehr lange Zeit. Und das bringt einen, glaube ich, weiter und macht einen auch ein Stück weit glücklicher. Klingt ein bisschen, weiß ich, ein bisschen esoterisch, aber ich meine es so, ja.
Überhaupt nicht. Also ich finde das sehr, sehr rational auch am Ende des Tages. Und ich habe mal gehört, es gibt so 3 Formen der Beendigung. Es gibt vollendet, verendet, beendet. Und was hilft dir dann auch beim Loslassen, oder? Also wenn man weiß, ich glaube, dass ganz oft etwas beendet ist, und man weiß es eigentlich, dass es beendet ist. Man kommt, wie Sie gesagt haben, diese Entwicklung, man kommt mit dem Unternehmen nicht mehr weiter. Und dann wäre ja der passende Moment da, einfach loszulassen und zu schauen, wie kann ich wieder neu ansetzen? Es ist beendet oder vielleicht auch verendet. Das wäre dann, wenn man eben die Dividenden rauszieht und nichts mehr macht mit dem Unternehmen. Aber ich denke mal, beendet oder beziehungsweise vollendet, wenn man so möchte, ist ja immer noch besser wie verenden oder beenden, weil man es beenden muss, oder?
Völlig richtig. Und es ist ja eigentlich wirklich schade. Ich finde es extrem schade, generell, wie viele Menschen, da gibt es ja verschiedene Statistiken zu, wie viele Menschen schon innerlich gekündigt haben. Ja, und die nicht glücklich sind. Ich stelle mir es einfach, es ist, Ja, ist doch völlig klar. Natürlich, die Leute haben was mit Hypotheken oder die Autoleasingrate muss bezahlt sein. Zwei Kinder sind in der Schule oder drei oder vier oder eins und you have to meet ends, meet ends. Ja, das ist alles klar. Das ist, wir können dich einfach nur dem, es ist also nicht nur Spaß und Lust, sondern es ist auch oft mal Pflicht und schauen, dass es irgendwie die Dinge weitergehen. Und das verstehe ich alles. Und trotzdem ist es irgendwie traurig, dass es so viele Menschen gibt, die in Jobs sind, wo sie dann halb festsitzen und dann auf ewige Zeiten sich dran krallen, sich auch nichts trauen. Ja, ich glaube, das ist ein bisschen auch ein Thema, was wir heute haben. Man geht natürlich auch durchaus Risiken ein, wenn man auch mal die Dinge ausspricht, auch im Unternehmen. Ja, das mag nicht jeder immer das hören, was man, von dem man denkt, das ist falsch oder von dem man schon weiß, dass es richtig ist, aber man will es trotzdem nicht hören. Und unsere Zeit ist nicht gerade eine gute Zeit dafür, dass man auch mal kontroverse Dinge ausspricht. Ja, und das zieht sich durch alles durch, in die Gesellschaft, durch die Gesellschaft, durch Firmenleben durch. Und du kannst doch eigentlich nur Dinge weiterbringen, wenn du auch mal kontrovers die Dinge anschaust und wenn du auch mal von der anderen Seite Dinge betrachtest, wenn du auch mal ein Problem auf eine andere Weise löst, als es im Lehrbuch drin steht. Aber wenn du das machst, gehst du halt auch ein Risiko ein. Ja? Und deswegen gehen die Leute keine Risiken mehr ein, ja, weil sie sagen, ich hänge und klebe an meinem Job und schaue, dass es irgendwie funktioniert. Und dann wunderst du dich, dass keine Innovation mehr rauskommt. Ja? Also das ist schade, aber so ist es nun mal leider. Ja?
In unserem ersten Gespräch haben Sie gesagt, die Aufgabe als CEO ist es auch, sich täglich zu hinterfragen und dass das ganz, ganz wichtig ist. Was denken Sie, welche Frage sollte sich einmal jeder Unternehmer, jede Unternehmerin stellen hinsichtlich seinem Unternehmen? Also was ist denn die eine Frage? Und auch, wie kann man auch Klarheit für sich schaffen? Macht es Sinn, sein Unternehmen zum Verkauf anzubieten, eventuell das in Erwägung zu ziehen? Wie trifft man die Entscheidung? Also welche Frage ist dafür auch ausschlaggebend am Ende des Tages?
Ja. Es ist nicht nur eine Frage, aber es gibt sicher ein paar so Schlüsselfragen, die sehr, sehr wichtig sind. Die eine große Frage oder eine der großen Fragen ist sicher, und das gehen wir auf die Unternehmensebene, zumindest aufs Unternehmen, was macht mich als Unternehmen wirklich einzigartig? Was für ein Problem der Menschheit löse ich mit meinem Unternehmen? Und so banal die Frage klingt, sie ist nicht so banal, weil wenn du diese Latte mal anlegst, dann wirst du feststellen, dass es zu viele Firmen gibt, die diese Fragen nicht so wirklich klar beantworten können. Oftmals liegt es daran, dass sie es vielleicht noch nie so richtig gemacht haben. Ja, und dann, wenn man da tiefer reingeht, dann sieht man, da gibt es schon einen Grund, auch wenn es nicht so schnell erkennbar ist. Oft ist es aber auch so, dass es einfach nicht da ist. Und das sind die Firmen, wo du einfach keine Chance hast. Die kannst eigentlich, da kannst du nichts mehr mit anfangen. Es gibt diese Firmen. Und die sind eigentlich so Zombies, die stehen noch, aber irgendwann ist halt beim nächsten Windhauch der Konjunktur, da bläst dies halt um. Ja, das ist also die Frage ist schon gut, weil die Frage rechtzeitig gestellt, gibt mir natürlich auch eine strategische Guidance. Die sagt mir auch, wenn ich jetzt weiß, das und das ist, weil wer ich bin und das ist das, was ich eigentlich sein sollte, damit ich in der Zukunft auch wirklich ein Problemlöser für irgendwelche Dinge bin, dann sehe ich die Lücke dazwischen und dann kann ich vielleicht auch was dagegen tun. Und das ist dann klassisches Management für mich, auch strategisches Management, zu sagen, okay, wie komme ich von A nach B? Ich nutze die paar Stärken, die ich in A habe. Ich bin aber noch nicht da. Ich will aber nach B. Was muss ich tun, um da hinzukommen? Und dann muss ich da einfach hinarbeiten. Und wenn ich das nicht schaffe oder die der Meinung bin, ich schaffe es nicht, dann muss ich eben andere Wege finden, zum Beispiel vielleicht auch verkaufen an jemand, der das schon geschafft hat, der mit meiner Unternehmung dann mehr anfangen kann. Das ist so ein Klassiker, wo ich dann die Synergien eben wieder heben kann. Und das kannst du eben auch runterbrechen auf die Einzelpersönlichkeit, auf die Führungsposition. Ja, was kann ich, was trage ich noch bei? Was ist der Grund, warum ich hier bin? Was trage ich bei zum Unternehmenserfolg? Ja, sag ich mal, am Ende des Tages muss es ja was geben. Ja, weil von den vielen, vielen Leuten, die für mich arbeiten, das sage ich mal recht flapsig, die müssen alle besser sein als ich, wenn ich ein Geschäftsführer bin, weil sonst bräuchte ich sie ja nicht. Dann können sie gleich selber machen. Ja, die sollen einfach in ihrem Fach besser sein als ich. Und meine Rolle ist die des Coaches, um diese Mannschaft zusammenzubringen und dann in die richtige Richtung zu führen. Und die Frage, die ich mir als Executive dann immer stellen muss, ist, bin ich hier auf dem richtigen strategischen Weg? Führe ich diese Wandergruppe in die richtige Richtung, ja, und trage ich damit dazu bei,
dass diese Firma erfolgreich ist, weil ich die Richtung vorgebe und weil ich die richtige Zusammensetzung des Teams mache.
Ja, ich glaube, das sind so zwei wichtige Fragen, die ich mir immer gestellt habe. Und wenn du das nicht mehr so beantworten kannst, dann ist auch mal Zeit, sich zu sagen, okay, gut, vielleicht ist auch was anderes noch was Besseres als das, was man jetzt gerade tut. Ja.
Und vor allem, wenn man diese Einzigartigkeit als Unternehmen nicht hat, macht es ja eventuell am meisten Sinn, auch das Unternehmen zu verkaufen, oder?
Ja, genau. Also allemal, natürlich. Allemal. Also es gibt natürlich viele, es ist ja nicht alles nur schwarz-weiß, es gibt natürlich viele so MeToo-Unternehmen, es gibt viele Unternehmen, die sind sehr, sehr ähnlich und die sind dann Konkurrenten, nennen sie sich. Und sieht's dann auch. Klar, es ist, nicht jede Firma ist eine Apple, ja, und nicht jede Firma ist so klar positioniert, dass du sagst, ja, völlig klar, das ist es und ich habe eh keine Alternative in dem Segment und so weiter. Also, da gibt's, natürlich fällt es manchen leichter als anderen, aber man sollte schon, und wenn es nur im Kleinen ist, wissen, was einen einzigartig macht. Ja, selbst wenn ich sage, es gibt in meiner Stadt 10 Installateure, und jeder Installateur hat die gleiche Ausbildung, dann sollte ich vielleicht wissen, dass ich als Installateur derjenige bin, der am zuverlässigsten kommt, wenn man einen Termin ausgemacht hat. Als Beispiel. Ja. Und das ist nicht wenig. Das ist wahnsinnig viel. Und wenn ich darum herum kann ich dann auch meine ganz, ganz kleine Unternehmenskultur machen, in meiner kleinen, mittleren Firma, die aber für sich genommen dann erfolgreich ist, weil ich diesen einen Punkt einfach besser mache als die anderen. Da brauche ich gar keine Rocket Science erfinden und muss da keine neuen Installateursdienstleistungen erfinden, die jetzt andere nicht haben, sondern ich mache einfach das, was ich mache, besser als andere, indem ich da zum Beispiel mehr Zuverlässigkeit reinbringe. Und so kann man das durchdeklinieren bei vielen Firmen. Wenn ich das mal einmal festgelegt habe, dann habe ich auch eine ganz klare Richtung, die ich dann auch vorleben kann, meinen Mitarbeitern, und das spüren die Kunden sofort. Sowas spricht sich rum, damit sind sie erfolgreich. Ja? Ich werde oft gefragt, auch von Jungunternehmen, was würdest du tun, damit du erfolgreich bist? Was soll ich tun? Und eine meiner Hauptaussagen ist immer, mach ein ganz solides Geschäft. Mach ein ganz solides Management deines Geschäfts. Sei zuverlässig. Jetzt nehme ich mal Handwerk wieder, sei zuverlässig, mach die Qualität, die du kannst, so gut sie kannst, sei offen mit deinen Kunden, komm zur richtigen Zeit, sag denen, wenn es nicht funktioniert, sag denen, wenn es nicht kannst, sag denen aber auch, wenn du es kannst, und sei einfach ein guter, verlässlicher Partner für deine Kunden. Wenn du das bist, und jetzt nehme ich mal Handwerk als gutes Beispiel dafür, wenn du das bist, dann hat es goldenen Boden, dann wirst du wachsen, dann wird es funktionieren und du wirst nie Probleme bekommen. Und das ist aber ganz banales, einfaches, klares Kundenmanagement. Und es zieht sich durch jede Firmengröße und durch jede Branche am Ende des Tages. Das musst du einfach sicherstellen.
Im unternehmerischen Kontext spricht man ja oft von Mission, Vision, Purpose. Ich habe noch 3 Fragen an Sie, Herr Fries. Die erste der 3 Abschlussfragen ist, was ist denn Ihre Mission, Ihre Vision und Ihr Zweck jetzt bei dem, was Sie tun?
Also meine Mission ist, dass ich mittelständischen Unternehmern oder Käufern von mittelständischen Unternehmern dabei helfe, gute Transaktionen zu machen, mit denen sie auch nachher noch zufrieden sind. Indem ich berücksichtige, dass eine Transaktion mehr ist als nur eine Excel-Tabelle und ein Vertrag vom Anwalt und eine Steuerprüfung durch den Steuerberater, sondern indem diese Transaktion eben auch die kulturellen und die emotionalen Aspekte in den Mittelpunkt rückt. Und durch meine Erfahrung, glaube ich, bin ich in der Lage, dabei zu unterstützen. Das ist sicher das unterscheidet mich auch von vielen, die jetzt im Markt tätig sind.
Was mich auch am Anfang schon interessiert hat, ist, wie wissen Sie, dass Sie jetzt eine Entscheidung rational treffen oder emotional?
Das ist eine tricky question, so am Ende nochmal des Interviews. Natürlich, es gibt ja auch tolle Studien dazu, dass wir selbst dann, wenn wir meinen, eine rationale Entscheidung zu fällen, dass die oft emotional schon gefällt ist. Sie haben da einen Punkt getroffen und das ist schwer, dagegen zu argumentieren. Ich sag mal, wenn man es versucht, mal auf eine andere Ebene zu hieven, dann sage ich, es ist eine gewisse Erfahrung, die ich habe. Ich mache seit das muss ich nachrechnen, ich mache seit bestimmt fast 40 Jahren M&A und Börsengänge und Ähnliches. Ja, in verschiedenen Kontexten. Entweder bei einer Bank, bei einer international in Frankfurt, in New York, in Berlin, oder bei Unternehmen, die dann wieder Unternehmen gekauft haben, so auch bei Jolly zum Beispiel, aber auch vorher schon bei anderen. Also ich mache das schon eine ganze Weile und da gibt es natürlich schon ein recht gutes Gefühl dafür, wo es rational ist und wo es emotional ist, sodass ich schon glaube, dass da ich das einschätzen kann. Objektiv gesehen, wenn Sie nach der Neurologie gehen oder nach den Forschungen, gibt es ja kein objektives Herangehen. Das ist immer emotional gefärbt. Ja, also natürlich, klar. Also insofern kann ich Ihre Frage nicht hundertprozentig beantworten, aber ich kann sie nur so beantworten, wie ich es eben gemacht habe.
Ja, und auch eben auch durch Erfahrung höchstwahrscheinlich, wie Sie auch gesagt haben, durch dieses eine Szenario, man erkennt dann den Kipppunkt früher und genau. Man weiß vielleicht, woran eigentlich die das haken. Und ich glaube, das Weisheit ist ja etwas, das kann man, ja, Weisheit, das ist etwas, kann man sich nicht mit Wissen aneignen, muss man ja auch sagen.
Dann, genau, da, das dauert ein bisschen, ja, und ich glaube, man braucht auch die Bescheidenheit, dass man immer bereit ist, auch zu lernen. Ja, ich habe gerade vorher erzählt, dass gerade aus dem Call kam, da hat mir der Geschäftspartner auch so ein paar Tipps gegeben, auch so zur indischen Kultur und was ich da noch berücksichtigen sollte. Und es ist immer spannend, es ist immer interessant. Ja, man muss dann auch einfach bereit sein, es aufzunehmen und man stellt dann auch immer wieder fest, dass man auch immer wieder ähnliche Themen hat, mit denen man dann auch quasi umgehen muss, mit sich persönlich. Ja, man sagt, okay, da bist jetzt wieder da, an der Stelle bist jetzt wieder zu sehr der Fries und an der anderen Stelle sollte es vielleicht mehr der sein. Also es gibt, ich glaube, das Wichtigste ist, das Hinterfragen heißt für mich immer wieder aufs Neue, sei neugierig, schau dir die Dinge an, hör dir die Dinge an, die dir die Leute erzählen, auch wenn sie mal schmerzhaft sind. Ja, auch wenn sie sagen, du, da warst jetzt mal falsch gelegen oder bist mal falsch gelegen, mach das doch mal anders. Das tut da vielleicht ein bisschen weh und trotzdem lernt man was draus und das neugierig bleiben und das Zuhören und das Dranbleiben, das ist etwas, was einem dann weiterbringt. Da bin ich schon zutiefst überzeugt davon. Und zwar nicht nur beruflich, sondern auch durchaus auch privat. Und das ist nicht immer einfach, natürlich. Ja, natürlich muss man da halt auch eine gewisse Offenheit haben und das stellt auch manchmal fixe Erkenntnisse in Frage, aber dann soll es halt so sein. Ja, aber dann kommt das Thema Loslassen. Da musst du halt mal loslassen, was du schon immer gedacht hast und was dir Komfort gegeben hat. Dann lass halt mal los und schau mal, was die neue Welt dir bietet, indem du mal einfach mal anders denkst. Und das muss man zulassen. Ja, das ist wahnsinnig schwer. Das ist für uns alle wahnsinnig schwer. Ja, aber ich versuch's halt zumindest. Ja.
Dann habe ich noch eine Frage an Sie, Herr Fries. Was möchten Sie noch sagen?
Ich möchte sagen, ich glaube, es ist alles gesagt. Was nicht gesagt ist, dass das Interview mir Spaß gemacht hat und dass ich es klasse finde, wie Sie das machen. Und dass ich Ihnen danke, dass Sie mir die Chance gegeben haben, zum zweiten Mal mit Ihnen zu sprechen, weil es waren wieder mal sehr, sehr viel Freude bei mir und sehr viel Spaß mit Ihnen in diesem Podcast zu sprechen.
Danke Ihnen. Also auch ich kann das nur zurückgeben. Danke für die reflektierten Antworten und ich hoffe, dass es zu einer dritten Folge kommt und ich wünsche Ihnen natürlich auch jetzt viel Erfolg beim neuen Lebensweg oder beim neuen Lebensabschnitt mit Ihrem neuen Tun und Schaffen und natürlich auch viel Erfüllung und ich hoffe, dass auch ja viele Menschen, viele Unternehmen auch am Ende des Tages von Ihrer Weisheit und auch von der Exzellenz Gedanken am Ende profitieren können. Vielen, vielen Dank.
Vielen Dank Ihnen und dann ja gerne, drittes Interview immer gerne und ich hoffe, dass wir da schon ein bisschen was berichten können, ein paar mehr Beispiele aus der Praxis nochmal zeigen können im Bereich M&A oder Börsengangsvorbereitung oder Finanzierung. Ja, da freue ich mich drauf. Vielen Dank für alles. Dankeschön. Alles ist gut gehen.
Ebenso.
Bis dann.
Danke.
Wiedersehen.